Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ulrich von Hutten war Dichter, Ritter, profilierter Kirchenkritiker, vielleicht der erste deutschsprachige Satiriker und unter den Zeitgenossen Martin Luthers mit Sicherheit eine der schillerndsten Gestalten. Geprägt von der geistigen Welt des Humanismus wurde der Dichter von Hutten zu so einer Art Promi in der Umbruchphase zu Beginn des 16. Jahrhunderts und das noch bevor die meisten Menschen überhaupt je den Namen Luther gehört hatten. In seinem Kampf gegen die römische Kurie hatte Ulrich von Hutten ein scharfes Schwert zur Hand, nämlich seine Sprache, und die Gegnerschaft zu Rom, die verband ihn mit Luther. Aber anders als der berühmte Augustinermönch wollte sich von Hutten irgendwann nicht mehr mit der Feder begnügen, sondern setzte auf Schwert und bewaffneten Kampf mit überschaubarem Erfolg. Heute, vor 500 Jahren, ist Ulrich von Hutten gestorben und Thomas Klatt stellt uns den schillernden Zeitgenossen der Reformation vor.
Also Hutten ist ein schillernder Vogel, ausgesprochen vielfältig. Er ist ein passionierter Schriftsteller und aus dieser Literatenrolle, die er als Humanist wahrnimmt, ergibt sich eine Fülle an Bezügen, Papstpolemik, Dichtertum, Zeitkritik, Zeitdiagnostik. Hutten hat in der Regel draufgehauen.
Sagt der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann über den deutschen Ritter und Humanisten Ulrich von Hutten. Von Hutten, 1488 geboren, entstammt einem fränkischen Adelsgeschlecht. Mit 11 Jahren wird er von seinem Vater ins Benediktinerkloster Fulda gebracht. Doch der Junge von Hutten hat weder Lust aufs Beten noch auf Schwertkämpfe. 1503 schließt er sich den Humanisten in Erfurt an. Der Beginn einer lebenslangen Wanderschaft.
Bei Hutten ist interessant, dass er sich an Universitäten aufhält, die relativ jung sind, dass er sich vor allem an Universitäten wendet, die neu gegründet sind. Er zieht nach Frankfurt, er zieht nach Wittenberg. Er erwartet vor dem Hintergrund seiner Erfurter Prägung, die eine humanistische war, dass an diesen Orten humanistischer Geist entsteht. Hutten hat eine offenkundige Zurückhaltung gegenüber den traditionellen scholastischen Formen. Die traditionelle Disputation in der Scholastik ist natürlich eine extrem regelgeleitete Veranstaltung. Aber der Humanist möchte natürlich ein originelles Latein, ein quicklebendiges Latein sprechen und scheut im Grunde die starren Formen.
Von Hutten verabscheut nicht nur die scholastische Disputation, sondern auch die Kirche. Er träumt von einem geeinten Deutschland gegen das übermächtige Rom. Statt mit dem Schwert kämpft er mit spitzer Feder, sagt der Philosoph und bekennende Humanist Frieder Otto Wolf. Er benutzt
das gedruckte, geschriebene Wort, das in Flugblättern und Büchlein dann auch wirklich rasch Verbreitung fand. Und ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass es tatsächlich nicht im stillen Kämmerlein diese ganzen Schriften gelesen wurden, sondern sie wurden in Gruppen gelesen. Das heißt, die, die lesen konnten, lasen es den anderen vor. Das erklärt, warum es jetzt überhaupt möglich wird, für Schriftsteller so massenweise und massenhaft zu wirken. Und in dem Zusammenhang ist dann verständlich, dass sozusagen das ja alte Genus der Schmähschrift von Hutten aktualisiert wird. Er sieht, erkennt, dass es wieder möglich ist, einen literarischen Kampf, eine literarische Fehde zu führen.
Ulrich von Hutten will aber nicht nur Humanisten, sondern alle deutschen Stände einen, um gegen das Papsttum anzukämpfen. Er will ein Deutschland unter der Führung des noch jungen Kaisers Karl V.
Der Kaiser war eine neuartige Autorität. Es ist kein Überbleibsel vom Mittelalter, sondern das ist sozusagen der moderne Absolutismus als Form, moderne Verhältnisse von oben durchzusetzen. Das ist auch der Bezugspunkt für von Hutten. Denn er steht, glaube ich, schon für moderne Subjektivität und will das, was er als moderne Verhältnisse begreift, schaffen. Und dazu orientiert er sich auf den Kaiser.
Huttens Hoffen auf Karl V. wird letztlich enttäuscht. Dem noch jungen Kaiser wächst die Reformation schließlich über den Kopf und er verbündet sich mit den Katholiken. Von Hutten aber schreibt nach wie vor unermüdlich, so wie in den Jahren zuvor. Berühmt aus der Zeit 1514 bis 1516 seine Dunkelmännerbriefe, in denen er sich für den Humanisten und Hebraisten Johannes Reuchlin einsetzt, gegen seine kirchlichen Ankläger. Marius Kraus von der Technischen Universität Dresden hat seine Doktorarbeit über Ulrich von Hutten geschrieben.
Auch bei den Dunkelmännerbriefen wussten sozusagen die humanistischen Zeitgenossen sofort, wer dahinter steckte. Das Spiel bei diesem parodistischen Höhepunkt, bei dem sozusagen die Gegner auch in Briefform verlacht werden, also Hauptgegner bei diesen Briefen, die Vertreter der alten Lehrmeinung der Scholastik und die Dominikaner und so weiter, die werden eben sozusagen in Form von Briefen dann höhnisch verballhornt oder verlacht sozusagen.
Invektiven nennen das die Humanisten. Die Herabwürdigung des Gegners auf literarischem Niveau. Ulrich von Hutten ist damit so etwas wie der erste deutsche Satiriker.
Was ja bemerkenswerte Grau- oder Grenzzonen von Invektivität sind, beispielsweise Kritik, Humor und Gewalt, wo sozusagen eben das genau in diesen Kontroversen verhandelt wird. Auf welchem Stand der Auseinandersetzung befinden wir uns? Da ist auch Humor natürlich ein Mittel oder Satire ein Mittel zum Zweck. Das macht Hutten natürlich meisterhaft. Also er bedient ganz verschiedene Textformen, also die Rede, den Brief, den Dialog und so weiter. Auch Gedichtform beherrscht er und vor allem auch die Vorlagen aus der Antike, beispielsweise die Germania des Tacitus, die Totengespräche von Lucian und so weiter. Und das verbindet er alle so meisterhaft in diesen Invektiven sozusagen, diesen Angriff.
Und ähnlich wie heutige Satiriker geht Ulrich von Hutten schon vor 500 Jahren auf Tournee, dorthin, wo nicht nur Studenten anzutreffen sind.
Es gibt ja die sogenannte zweite Welle deutscher Universitätsgründungen, also Greifswald und dann 15/6 Frankfurt/Oder. Und in diesen Städten sind sozusagen nicht nur Universitäten emporgeschossen, sondern vor allem gab es dort auch humanistische Netzwerke. Und die Netzwerke bestanden nicht nur eben in diesen kleinen Gelehrtenzirkeln, sondern vor allem auch in den Kontakten zu Druckern und Verlegern, die man eben benötigt hat, um eben diese Strategien an den Tag legen zu können in seiner Publizistik.
Und dann kommt Martin Luther 1517 mit seinen Thesen. Für Ulrich von Hutten der vermeintlich beste Bündnispartner, der Reformationshistoriker Thomas Kaufmann.
Hutten hat in Luther einen Kämpfer gegen das Papsttum gesehen und hat sich im Grunde in dieser Form letztlich der Reformation angeschlossen und sie in gewisser Weise auch verstärkt. Und das heißt, der Reformation Leute zugeführt, die sonst möglicherweise andere Wege gegangen wären.
Dabei ist Martin Luther 1517 noch ein Niemand. Hutten dagegen ist da schon Poeta Laureatus, ein vom Kaiser gekrönter Nationaldichter.
Er war einer der prominenten Humanisten im Reich. Und er war ein weithin geachteter, auch international, französische, italienische Nachdrucke, ein weithin geachteter humanistischer Literat. Und wenn sich ein solcher Mann sozusagen zur Reformation stellt und sich positiv zu ihr verhält und seinen Kampf für die Freiheit mit dem reformatorischen Kampf verbindet, dann hat das natürlich eine Rückwirkung etwa auf Studenten gehabt. Und da können wir im Einzelnen nachweisen, dass Studenten nicht zuletzt unter dem Einfluss Huttenscher Texte sich der Reformation anschlossen.
Noch viel mehr. Während sich Luther zaghaft der deutschen Sprache annähert, schreibt Ulrich von Hutten bereits auf höchstem Niveau.
Bei Hutten würde ich in der Tat auch sagen, sein Deutsch ist sehr früh sehr kristallklar. Und das hängt damit zusammen, dass er in wohl stärkerer Weise als Luther mit der literarischen Form ringt. Während Luther in gewisser Weise nach dem Bibelwort des Herz ist voll, des Mund quillt über zum Schreiber wird. Hutten ist Dichter und Luther ist in gewisser Weise Rhetor und kommt als Rhetor, als Redner ins Deutsche, während Hutten als literarischer Stilist, als lateinischer Dichter zum Deutschen findet.
Also ich denke schon, dass Hutten tatsächlich in der Lage war, die Polemik auf einem höheren Niveau zu betreiben als Luther.
Ergänzt Philosoph Frieder Otto Wolf.
Weil bei Luther war wirklich sehr viel Grobianismus immer wieder im Spiel. Und das ist bei Hutten nicht alleine der Fall. Und insofern, ja, gehört er tatsächlich in die Geschichte der deutschen Satire ganz wichtig hinein.
Luther und von Hutten hätten so etwas wie das Traumpaar der Reformation werden können. Doch der Weg zur deutschen Einigung gegen Rom ist für Ulrich von Hutten zu steinig. Ihm dauert alles zu lang. Zusammen mit Franz von Sickingen ruft er zum Widerstand auf. Von Hutten veröffentlicht seine Schrift Arminius. Er stilisiert seinen Mitstreiter, den Raubritter Franz von Sickingen, zum Römerbefreier, indem er ihn mit Arminius, also mit Hermann dem Cherusker, gleichsetzt. So wie einst die Cherusker im Teutoburger Wald, müssten jetzt die deutschen Ritter über Rom siegen. Im 19. Jahrhundert dann werden Nationalkonservative die Arminius-Idee des Ulrich von Hutten wieder aufgreifen. Und auch die Nazis werden danach trachten, von Hutten zu einem ihrer Vorbilder zu machen. In seiner Zeit radikalisiert sich Ulrich von Hutten zusehends.
Er hat dann eine enorme Militanz entfaltet, der sogenannte Pfaffenkrieg, den er ausgerufen hat. Also die Gewaltprozesse, in die Hutten verquickt war, kulminieren im Grunde in der Niederlage der Sickingschen Heere, die im Mai 1523 besiegelt sind. Man kann schon sagen, dass die Gewaltanwendung, die im Zusammenhang dieser Ritterschaftsbewegung vonstatten ging, dazu geführt hat, dass sich Luther und die Seinen stärker, noch stärker und deutlicher auf die Seite der Fürsten gestellt haben.
Gegnerschaft statt Traumpaar. Womöglich aber hat Ulrich von Hutten, der Ritter und Humanist, den Theologen Martin Luther nie richtig verstanden, als er sich der Reformation anschließt. Doch, meint Thomas Kaufmann.
Luther hat in gewisser Weise eine Mobilisierung, wie sie bei Hutten und Franz von Sicking vonstatten geht, provoziert. Also insofern hat Luther eine Art reformatorische Mitmachparty inauguriert und insofern Leute sozusagen angezogen, Geister gerufen, die ihm dann auch über den Kopf wuchsen. Er hat im Grunde immer die anderen oder den Teufel dafür verantwortlich gemacht, dass Leute verrückt gespielt haben, dass er selber eine Art Agent Provocateur war, der Geister rief, die er nicht los wurde, also der Zauberlehrling war. Das hat Luther so natürlich nie eingestanden.
Nach dem päpstlichen Bann bietet Hutten dem Reformator sogar Schutz an, und zwar auf der Ebernburg des Franz von Sickingen. Doch Martin Luther und Ulrich von Hutten kommen nie zueinander.
Luther wollte sozusagen die offene Konfrontation mit seinen Gegnern und hat in gewisser Weise in Worms darauf ankommen lassen, dass es zu einer Art Showdown kommt. Der Weg auf die Ebernburg wäre sozusagen ein Ausweichen vor dieser Konfrontationssituation gewesen und Luther wollte es wissen. Im Nachhinein muss man sagen, er hatte auch Grund, denn durch den Auftritt in Worms hat er eine enorme Aura aufgebaut, die letztlich die Reformation ein Stück weit auch getragen hat.
Ulrich von Hutten scheitert schließlich mit seiner deutschen Einigungsidee. Ausgezehrt von der Syphilis findet er zuletzt Asyl bei Zwingli in Zürich. Am 29. August 1523 stirbt er auf der Insel Ufenau im Zürichsee.
Dichter, Ritter, Humanist und einer der schillerndsten Zeitgenossen Martin Luthers. Thomas Klatt war das über Ulrich von Hutten, der heute vor 500 Jahren gestorben ist.